Wir wollen uns heute Morgen mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen und hören nachher den Predigttext von 1. Johannes 1 bis 4. Möchte darauf aber Bezug nehmen mit einem Text von Paulus an die Philipper. Philipper 2, Kapitel 2, die Verse 5 bis 16 möchte ich gerne lesen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Lieben, wenn ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe.
Ich soll schöne Grüße sagen von der Versammlung in Steinen, wo die Angie, wenn sie schafft, hingeht. Dort hatte ich ja einen Predigtdienst und es war wohl so, dass hinterher mir gesagt wurde, ich dürfte wiederkommen. Aber vor allen Dingen möchte ich mich bedanken bei euch, die ihr für diesen Dienst gebetet habt. Denn der wesentliche Teil einer Predigt ist immer das Gebet vorher und währenddessen. Denn nicht das, was der hier vorne steht, spricht, ist entscheidend, sondern was der Geist Gottes sagt und was im Herzen desjenigen, der zuhört, ankommt. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, wie das ist, dann sind ganz, ganz viele Filter zu überwinden. Das hat etwas mit unserem Denken zu tun, das geprägt ist von unserer Zeit, von unserer Umwelt, von dem, was wir uns sonst noch mit beschäftigen. Und der Geist Gottes möchte diesen Filter durchbrechen und möchte uns wirklich sagen, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Also ist mein Gebet immer wieder, Herr, lass mich hören, wie Jünger hören. Und nicht meine ganzen Glaubenserfahrungen oder mein Bibelwissen oder mein Denken über bestimmte Dinge ein Filter sein, dass ich gar nicht mehr zuhöre, was heute Morgen dran ist. Das ist gar nicht so leicht und da brauchen wir die Gnade des Herrn Jesus. Und so ist auch mein Gebet heute Morgen, dass wir verstehen, was Gott uns heute Morgen sagen will. Wir leben ja in einer Zeit, in der viele Menschen in der Absonderung, im Alleinsein, in der Isolation, in der Trennung leben. Das ist ja kein Geheimnis, das merken wir ja und das bricht auch bei uns hinein, immer wieder auch in die Gemeinden und wenn man so rumschaut, gibt es auch, je größer eine Gemeinde ist, desto mehr Menschen, die alleine sind. Sie sitzen vielleicht in einer Reihe und doch jeder für sich. ausschließlich auf ihr Wohlbefinden und ihr Bedürfnis achten und dabei nur allzu oft krank, zumindest sehr unglücklich dabei sein oder werden. Und sie sind, vielleicht auch wir, bindungsunfähig. Wir merken das an unseren Formulierungen. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein, sagt die Schrift. Wir sagen, ach, da muss ich mal schauen, wie es mir geht. Mal gucken, wie ich so geführt werde. Das ist die fromme Variante. Und. Eure Rede sei ja, ja und nein, nein, ist wichtig für eine Beziehung. Ich habe diese 6 Wochen, wo wir unterwegs waren, immer wieder mal zum Lenchen gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Und das ist die Not. Und wenn wir ehrlich sind, auch oft unsere Not. Wir sind geprägt von dem Gedanken, es gibt vielleicht noch etwas Besseres. Und wenn ich mich jetzt festlege, dann verpasse ich das Bessere. Und so renne ich mein ganzes Leben lang nach dem Besseren nach und habe nie das Gute. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen ein Wort zur Gemeinschaft sagen, darüber nachdenken. Also wir alle sollen nachdenken, denn es ist auch das Gegenteil des Zeitgeistes. Die Definition von Gemeinschaft ist unter anderem das Zusammensein, aber man kann auch zusammen auf der Couch Fernsehen gucken und doch jeder für sich sein. Das ist also zu wenig, das Zusammensein, sondern die Definition, sogar nach Wikipedia oder nach dem Duden, ich weiß nicht mehr, wo ich geguckt habe, ist das Leben in gegenseitiger Verbundenheit und damit auch in gegenseitiger Verpflichtung. Und da bin ich auf einmal völlig im Thema der Gemeinde. Der zentrale Gedanke des ersten Johannesbriefs, Kapitel 1, ist die Gemeinschaft. Und Johannes ist ein Fundamentleger. Wenn wir uns den Johannes betrachten, das Johannesevangelium, fängt er an. Im Anfang war das Wort, ne? Sein Brief, da fängt er auch am Anfang an. Oder im Anfang. Was von Anfang an war, das ist der 1. Johannes 1. Und die Offenbarung beginnt auch mit der Begegnung des auferstandenen Herrn Jesus, also auch etwas ganz grundsätzliches Fundament. Das ist Johannes. Und so spricht er hier auch ganz fundamental von Gemeinschaft. Der Apostel Johannes untersucht die Frage, wie kann diese Gemeinschaft, dieser enge Kontakt, diese geistige Tuchfühlung mit Gott, dem Vater und mit dem Sohn und untereinander in dieser Welt des Bösens ganz konkret erreicht werden. Das ist das, was im Kapitel 1 betrachtet wird. Mit einem Ziel, ich sage gleich mal am Anfang, damit die Freude vollkommen ist, also vollständig ist. Ich erinnere mich an den Peter Sengersdorf gerne, dem sein Lieblingsthema war, die Freude am Herrn ist eure Stärke, erinnert ihr euch. Darüber hat er immer gepredigt. Die Freude am Herrn. Aber wie gelange ich zu dieser Freude? Und das behandelt Johannes. Also kein Thema, das so ganz trivial für uns ist. Wenn wir doch in der Bibel immer wieder etwas von Freude hören und dann auf unsere Seele schauen und so wenig Freude haben. Sind wir doch mal ehrlich. Unser Leben währt 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Blach. Das ist mir viel näher. Da kann ich mitreden. So empfindet meine Seele auch. Aber wie gelange ich in die Freude? Wie komme ich zur Freude? Und da sagt Johannes etwas ganz Grundsätzliches. Johannes 1, 1 bis 3 lese ich. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, was geworden ist. Basis, Grundlage, glaub's oder glaub's nicht. Aber wenn du es nicht glaubst, steigst du hier schon aus beim Evangelium. Durch Glauben erfassen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und hier lesen wir, wie er sie geschaffen hat, nämlich durch das Wort. Johannes möchte uns auf das zuverlässige und den festen Grund stellen, das beste Fundament, das es gibt. Auf ein Fundament Gottes, an dem weder Engel noch Menschen mitgewirkt haben, dessen Schöpfer und Baumeister Gott selbst ist. Vor Grundlegung der Welt konnten Menschen noch gar nicht in Erscheinung treten, da handelte der Vater ganz alleine in seinem Sohn. Und wir lesen von diesem Sohn immer wieder im Alten Testament, das ist ja unser Freizeitthema, von dem Gesalbten. Das ist hebräisch Messias und griechisch Christus. Also wenn ihr zum Beispiel bei den Psalmen etwas von dem Gesalbten lest, könnt ihr auch Christus einsetzen. Nehmen wir Psalm 20 als Beispiel. Wann wurde oder wann hat Gott mit dem Erschaffung des Sichtbaren und Unsichtbaren begonnen? Das wäre so eine theologische Fangfrage. Wann? Wann hat er? Ich gebe meine Antwort darauf, Psalm 2, Vers 7. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wenn Gott alles durch das Wort, durch Christus geschaffen hat, muss als allererstes der Zeugungsakt stehen. Und den lesen wir, wie gesagt, wie gelesen in Psalm 2, Vers 7. Mit diesem Wort begann in Christus die Erschaffung aller Schöpfung. Der Sohn ist das Fundament aller Schöpfung. Er ist der Urheber, der Vollender des Glaubens. Jakobus schreibt, meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi. Fehlt da noch irgendein netten Wort? Habt den Glauben wie Jesu Christi oder so? Nein, steht gar nicht da. Wir lesen das nur oft. Das meine ich mit, wir lesen etwas, was wir erwarten, was aber unter Umständen gar nicht dasteht. Hier steht, habt den Glauben Jesu Christi. Also denselben Glauben, den Jesus Christus hat, den sollen wir haben. Unseren Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Habt den Glauben Jesu Christi. Wir sollen nicht einen selbstgemachten Glauben auf der Grundlage unserer Gefühle entwickeln, sondern je länger, umso mehr darin hingelangen, dass unser Glaube genährt wird vom Glauben Jesu Christi. Dass wir uns in dieser Welt so verhalten, wie er in der Welt war. Dass wir uns seinen Glauben aneignen, seine Hoffnung, sein Vertrauen in uns einströmen lassen, seine Liebe in uns wirken lassen, seine Freude erhalten, die ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist das, was der Herr Jesus durch seinen Geist heute in dieser Zeit mit dir machen will. So will er dich verändern. Das bedeutet, Christus immer ähnlicher werden. Wir reden also nicht hier von einem Glauben, sondern von dem Glauben Jesu Christi. Und wenn wir das betrachten, so war das für den Herrn Jesus vollkommen normal, wie er den Lazarus ruft aus dem Totengrab, weil er wusste, der Vater sagt sein Ja und Amen dazu. Glauben ist also nicht ein Nichtwissen, sondern ein Festhalten von dem, was man nicht sieht. Wir merken, es geht hier um ein Fundament. So werden wir also von Anfang an auf einen festen Grund gestellt, denn der Apostel weiß, wie gefährlich es ist, die Kinder Gottes auf ihren schwankenden Gefühlen zu verweisen oder auch die Erlebnisse. Er weiß, dass das Barometer, sag ich mal, unserer Seele außerordentlich unsicher zwischen Hochmut und Schwermut hin und her schwankt. Das kennen wir doch alles. Wir gehen hier raus, kommen nach Haus, kommt die kalte Dusche. Hier sind wir oben und unten sind wir und draußen sind wir wieder unten. Braucht uns nur einer blöd kommen. Das ist die Seele, aber Gott möchte, dass unser Geist, unser Inneres stabil ist. Eins der Beispiele ist für mich Bornhöfer, der in der Todesnacht, wo er wusste, jetzt wird er hingerichtet, von guten Mächten wunderbar geborgen schreibt. Das war äußerlich absolut gaga. Und innerlich hätte er es nie schreiben können, dieses Lied, hätte er es nicht erfasst. Das meine ich von Seele, die schreit, und Geist, der ein klares Fundament hat. Und so will auch unsere Freude, so will auch Gott unsere Freude auf das Fundament des Geistes stellen. Das mit dem Schwanken in unserem Gefühlswelt, das hängt damit zusammen, dass unsere Seele unseren Geist dominiert. Also das, was seelisch ist, das, was uns von außen betrachtet, hat enormen Einfluss auf das, wie wir uns fühlen und will Einfluss nehmen auch auf den Geist. Und das wird so lange sein, bis der Geist in uns so viel Raum gewonnen hat, dass es die Seele beherrschen kann. Ich sag's mal so. Ich persönlich glaube heute, dass das viele, viele Jahre dauert. Viele, viele Jahre dauert. Und bleibe ich beim Bornhöfer. Ich glaube, der ist in dem Augenblick dahin gelangt, wo er in der Todeszelle saß und nichts mehr von sich aus tun konnte. Johannes stellt uns auf Christus, der von Grundlegung der Welt war, und auf seine Offenbarung. Jetzt ist die Frage, was ist Offenbarung? Wieder Definition. Wir reden so gerne von Offenbarung. Ich hatte eine Offenbarung. Wird auch in frommen Kreisen öfter mal gesagt. Eine biblische Offenbarung ist etwas kundmachen, was vorher verborgen war. Und diese Offenbarung geschieht durch alle Zeiten, in denen sich beides entfaltet. Also beides wird offenbar oder kundgemacht. Die Heilsgeschichte und auch das Unheilsgeschehen. Die Weltgeschichte und auch die Gottesgeschichte. Wir haben früher das Lied gesungen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und beides wird heute deutlich. Da kann die Welt noch so oft Frieden schreien und Waffenstillstand. Wisst ihr noch, in den 60er Jahren, Schwerter zu Pflugscharen, da waren sie alle so begeistert, da waren Hunderttausende auf der Straße. Was ist davon übrig geblieben? Heute haben die Menschen Angst und würden gerne 1000 Leos morgen schon auf der Straße haben. Ist ein Panzer-Leo. Wir merken also, das Weltgeschehen, und wenn wir das Weltgeschehen betrachten, es geht abwärts. Bei allen Bemühungen, bei all dem, wie die Menschen sich anstellen und nach Frieden schreien und lechzen, es wird immer schlimmer, je länger, umso schlimmer. Und auf der anderen Seite sammelt Gott heute seine Gemeinde weltweit. Und wenn wir jetzt unterwegs waren, hoffe ich, dass ihr Geschwister gefunden habt, die genauso vom Herrn bewahrt werden, genauso weitergeführt werden, genauso wie wir auch dem Ziel entgegengebracht werden, in dem klar wird, ein Leib. Hab mich so gefreut, dass wir es erzählt haben. Sie haben eine kleine Gemeinde gefunden, wo wirklich sie zu Hause waren. Das ist Gemeinde Gottes, als Ortsgemeinde, aber auch als Gesamtgemeinde. Das Schöne dabei ist, bei dem Unheilsgeschehen, wie auch bei dem Gottesgeschehen, Christus kennt alles und weiß alles und hat alles im Blick. Darum predigen wir Christus und ihn allein. Ist mir aufgefallen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und vielleicht auch meine eigenen Predigen, ist da Christus im Zentrum oder irgendwas anderes? Ganz oft, wenn ihr genau hinguckt, ist der Mensch im Zentrum. Die Bibel sagt aber, und das machen wir hier im Johannes klar, Christus ist das Zentrum. Er ist der Anfänger, er ist der Vollende, durch ihn ist alles geschaffen, Gott hat ihn gezeugt und dann hat er alles, was ist, das Sichtbare und Unsichtbare, durch ihn geschaffen. Eins der größten Gebetsanliegen des Apostel Paulus war, ihn, Christus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leidens. Philipper 3, Vers 10 ist es uns auch. Wollen wir Jesus Christus wirklich erkennen, wie er ist, oder haben uns eine Vorstellung von ihm gemacht? Die Welt hat sich eine Vorstellung gemacht. Guter Mensch, Religionsstifter, Philosoph. Ich habe das schon erlebt. Kommst in eine Gemeinde und reist, sagst Herr Jesus Christus oder betest Herr Jesus Christus, kriegst gesagt, du kommst hier aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ist Christus heute nicht mehr der Herr? Ist er nur noch mein Freund, mein Kumpel? Es besteht, und jetzt komme ich bei denen, die gläubig sind, und das ist mir eine große Not, auch wieder erlebt, was Gemeinschaft verhindert. Es besteht einen großen Unterschied, ein Wesenunterschied zwischen der Fülle an Einzelerkenntnis und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Erkenntnisse hat man als Kind oder als Jüngling im Glauben. Und es kann geschehen, dass die Brüder sich gegenseitig mit der Fülle ihrer Erkenntnis den Rang ablaufen wollen, sich miteinander zerstreiten und sich voneinander trennen, weil sie noch nicht erkannt haben, dass wir alle nur eine Teilerkenntnis oder unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und dann wird hoch und runter diskutiert und dann gehst du nach 2 Stunden auseinander und irgendwie bist du ganz traurig, es ist überhaupt keine Gemeinschaft gewesen, obwohl du genau weißt, es ist ein Bruder, eine Schwester dir gegenüber. Aber du hast dich über deine Erkenntnisse und nicht über Jesus unterhalten. Wenn Jesus das Zentrum ist, und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, wenn Jesus wirklich die Erkenntnis ist, dann kann es unter Kinder Gottes keinen Streit geben. Wenn Menschen wirklich Jesus Christus erkannt haben, wie Jesus Christus ist, gibt es keinen Streit. Sicherlich kann man sich über die Einzelerkenntnis, die man hat, austauschen. Aber lasst uns bedenken, das hängt mit der Aufgabe zusammen. Die Aufgabe fordert eine Begabung, eine Gabe. Und die Gabe, sie richtig anzuwenden, braucht eine Kenntnis darüber, wie ich diese Gabe anwende. Und die ist bei jedem von uns unterschiedlich. Aber es kann niemals das Erkennen Jesu unterschiedlich sein, sonst stimmt was nicht. Jesus Christus allein. Jesus ist das Zentrum. Wenn du dich über Jesus unterhältst, über ihn erhältst und kennst ihn wirklich, dann wirst du mit jedem, der Jesus kennt, auch Gemeinschaft haben. Du musst nur reisen, dann erlebst du alles Mögliche. Noch einmal, es gibt viele Erkenntnisse über den Sohn, aber nur eine Erkenntnis des Sohns. Erkenntnisse über den Sohn können im Bereich des Kopfwissens bleiben und entbehren den liebenden Kontakt mit ihm. Wisst ihr, auch diesmal ist mir wieder so viel Kopfwissen begegnet und wenig Herzenserkenntnis. Es ist doch ein Unterschied, ob einer über mich schreibt oder mich kennt. ob einer über mich liest oder mit mir einen persönlichen Umgang hat. Und genau so ist es im Glaubensleben auch. Und genau so ist es im Umgang mit dem Herrn Jesus auch. Was nützt es mir, wenn ich alle Weisheit und alle Erkenntnisse hätte? Und hätte der Liebe, nämlich Gott oder Jesus nicht, ist mir nichts nütze. Gar nichts. Gar nichts. Deswegen mag ich immer weniger diese theologischen Diskussionen über etwas anstatt mit ihm. Lieber eine halbe Stunde im Gebet mit meinem Jesus, wie 3 Stunden über ihn lesen. Bisschen provokant, aber ich sag's euch, es ist wirklich so. Nicht über, sondern mit ihm. Kopfwissen verbleibt oft im Kopf. Und solange ich ihn noch nicht in der Tiefe des Wesens erkannt habe, nützt es nichts. Man kann den Kopf voller Kenntnisse haben und dabei an Jesus vorbeigehen und im antichristlichen Geist arbeiten. Alle unsere Erkenntnis soll dahin gelangen, zur Erkenntnis des Sohns. Soll einmünden in das Ziel für den Christusleib und das ist die Gemeinde. Wer dieses Ziel einmal erkannt hat und sich darunter beugt, der wird sich mit dem Bruder oder der Schwester nicht mehr über Detailfragen der Lehre herumstreiten. Seine Erkenntnis bekommt dann auf höherer Ebene eine ganz andere Reife. Wenn starke Charaktere zusammen sind, wird es schwierig, ne? Wenn ihr mal eine Veranstaltung dabei wart, wo vielleicht 20, 30 Alpha-Männer waren, jeder einer großen Gemeinde vorstehend, jeder ganz viele Menschen zum Glauben geführt hat, dann wisst ihr, was ich meine. Das wird unter Umständen völlig hart. Ich war dankbar, erleben zu dürfen, wie der eine dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkam. Die waren sich in Detailfragen absolut uneinig. Und dann sagt der eine in der Predigt über den anderen, wie unser lieber Bruder so und so immer wieder betont, ist das und das wesentlich für unser Glaubensleben. Wir finden ein Beispiel in der Schrift. Der Petrus schreibt, unser lieber, geliebter Bruder Paulus, und der Paulus schreibt von Petrus eine Säule der Gemeinde, und wir wissen ganz genau, dass sie sich gekloppt haben oder gefetzt haben ohne Ende, weil der gute Petrus zu feige war, mit den Heiden Gemeinschaft zu haben, wie aus Jerusalem Pharisäer, die zum Glauben gekommen sind, nach Antiochia kamen. Auf der Ebene des Herrn Jesus ist Gemeinschaft möglich. Auf der Ebene des Herrn Jesus ist Gemeinschaft möglich. Okay, es wird wohl länger werden, nicht heute, aber insgesamt. Johannes deutet mit Nachdruck darauf hin, dass wir darauf achten sollen, um was es geht, weil Offenbarung Gottes, also Bekanntmachung der Geheimnisse Gottes, nur dann geschehen kann, wenn Gott sich dem Offenbarungsempfänger gegenüber ganz erniedrigt. Es gibt keine Offenbarung Gottes, die ohne die Erniedrigung geschehen könnte. Stellen wir uns vor, wir sollten einer Biene erklären, wie ein Computer arbeitet. Dies einem intelligenten Menschen zu erklären, ist schon schwer genug. Ihr könnt ganz schnell das Exempel auf oder die Probe auf das Exempel machen. Fragt mal den Johannes, wie er Videosequenzen rendert und wie das dann im Hintergrund funktioniert und wie viele Prozesse da angesprochen werden und wieso die das gleichzeitig machen können und. Steigt der alle aus, garantiert. Es sei denn, es ist ein Computerfan hier unter uns. Und das sollte der arme Johannes jetzt der Biene erklären. Nie im Leben. Wir können die Biene anpredigen, wie wir wollen. Die wird nichts verstehen. Wenn wir ihr zu nahe kommen und sie sich bedroht fühlt, sticht sie. Die Biene weiß noch überhaupt nicht irgendwas von der Menschenwelt. Wenn also wir einen Weg finden wollen, müssen, die zur Erkenntnis, zur Offenbarung des lebendigen Gottes führt, dann war es für Gott notwendig, ich sag's mal ein bisschen, zur Biene zu werden. Es gab gar keinen anderen Weg. Und genau das hat Jesus Christus getan. Dann lesen wir, er wurde ganz Mensch. Ganz Mensch mit dem Ziel, uns Gott bekannt zu machen. Jesus sagt gleich am Anfang, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann meint die Biene, sie wäre was, ne? Weil die Biene arrogant ist. Aber alles, was wir von Gott wissen, wissen wir durch Jesus Christus. Und zwar auf einem Level, dass die Biene oder wir es verstehen können. Deswegen lesen wir auch, dass Gottes Ratschluss so unausforschlich ist. Dass seine Gedanken so viel höher sind wie unsere Gedanken. Und wir sind permanent dabei, Gott in irgendein Schema zu pressen. Und das hängt nur an unserem Verstand, weil wir mehr nicht erfassen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, dass wenn wir die Bibel lesen, dass uns Gott die Filter wegnimmt, die unser Denken einschränken. Oder das Empfangen seiner Gedanken einschränken, viel besser. Sondern dass wir wirklich das, was der Herr uns sagt, verstehen. Der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, der ist gerettet. Fehlt da noch was? Da steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Nicht wie ihr euch mich vorstellt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wie die Schrift sagt, die Schrift sagt. Deswegen ist völlig klar, wie gefährlich es ist, wenn wir die Schrift verlassen. Oh, liebe Geschwister, es wäre noch viel, viel zu sagen, aber ich komme mal zu dem Text. 1. Korinther 1, Vers 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugt und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar in uns ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere, wir könnten auch sagen, unsere aller Freude vollkommen sei. Hier liegt das Geheimnis der Freude geistgewirkt. Die Freude kommt aus Gott und nicht vom Sonnenaufgang. Die Freude kommt aus Gott. Der Sonnenaufgang ist wunderschön, er setzt in uns Gefühle frei. Ähnlich ist nicht da, chemische Prozesse im Hirn. Aber es geht um viel, viel mehr. Um viel, viel mehr. Wir haben gesagt, Gott erniedrigt sich, um sich offenbaren zu können. Er selbst musste die gewaltige Gruft überbrücken. Und da überbietet nun Gott seine Offenbarung im Alten Bund, wo der Christus als Fels im Lager Israels weilte, sich auf der Stufe der Engelsmächte, also der Knechte Gottes, in den Wolken und Feuersäulen zeigte, indem er seinen Sohn in Gleichgestalt eines Menschen, einen wahren Menschen, zu uns schickt. Was für eine Erniedrigung. Mit welchem Ziel? Der Offenbarwerung Gottes, die da lautet, Gemeinschaft. Er, der lebendige Gott, will Gemeinschaft haben mit dir und mir. So wie er Gemeinschaft hat mit seinem Sohn. Der Herr Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So eng ist diese Gemeinschaft. Und genau das will er mit dir und mir auch machen. Und jetzt komme ich wieder ganz konkret. Wie kommst du dann auf die Idee, dass du nichts wert bist? Wie kommst du auf die Idee, dass der Herr nicht gut ist? Wenn wir das nächste Mal vielleicht drüber reden. Wie kommst du auf die Idee, dass du benachteiligt bist? Und dass du deswegen neidisch auf einen anderen bist? Ich hatte es vorhin mit den Erkenntnissen, die wir uns um die Ohren hauen. Das ist nur nötig, wenn wir uns besser fühlen wollen wie der andere. Nochmal, ich gehe davon aus, dass beide wirkliche Kinder Gottes sind. Was ganz anderes ist, wie Gotteslästerer oder Falschlehrer oder sonst irgendwas. Aber beides sind wirklich Kinder Gottes. Für beide ist die Schrift Gottes Wort, sie enthält sie nicht, sondern sie ist es und sie ist absolut bindend. Und dann gibt es trotzdem viele unterschiedliche Erkenntnisse. Aber das muss kein Streit sein. Gott will die Gemeinschaft mit uns. Und ich habe am Anfang gesagt, Gemeinschaft ist mehr wie Zusammensein. Es ist verbindlich miteinander leben. Und genau deswegen verstehen wir heute etwas, warum die Bibel vom Bund spricht, vom alten Bund und vom neuen Bund. Der alte Bund sollte Israel verbindlich leben. Und als Abraham diesen Bund schließen sollte, ist er umgefallen. Dann ist Gott alleine durch die geteilten Tiere gegangen. Und der neue Bund ist im Blut des Herrn Jesus Christus. Wir hatten gestern Abend ein Gespräch. Sünde kann nur durch Blut bezahlt werden. Und das hat der Herr Jesus gemacht, damit er Gemeinschaft hat. Alle Offenbarung Gottes, also auch im Alten Testament, geschah und geschieht im Sohn, denn keiner hat jemals den Vater gesehen, auch Mose nicht, auch Elia nicht. Sie schauten Christus, der in der Wolke mitzog oder der sich ihnen an vielen Stellen offenbart hat. Immer Christus. Ich möchte zusammenfassen, und das ist mir wichtig. Der Johannes schreibt hier, was unsere Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das ist Christus. Also, Gott hat in seiner Gnade und Barmherzigkeit Augenzeugen berufen. Das sind die Apostel und die damals mit dem Herrn Jesus im Glauben waren. Gott macht sich so klein, er erniedrigt sich so, er wird so zur Biene, dass die Biene mit ihren Fühlern die andere Biene betasten können. Ihr habt das vielleicht gesehen. Bienen tun sich mit den Fühlern berühren oder tanzen so vor sich her. Und der Herr Jesus kommt ins Fleisch als wahrer Mensch, damit ihn Menschen berühren können, gesehen, berührt haben. Und diese Augenzeugen berichten uns von Jesus, wie er war. Und das ist das Geheimnis der Apostel. Mit allen Sinnen schauten sie das enthüllte Geheimnis des glückseligen Gottes. Und das ist Christus. 3 Jahre durften sie mit ihm zusammen sein. Und selbst nach der Auferstehung, und der Thomas, ich glaube nur, was ich sehe, kriegt die Gnade, dass der Herr Jesus kommt und sagt, komm Thomas, hier, du wolltest doch deine Hand in meine Wunden legen. Berühre sie. Ach, er ist gar nicht nötig. Berühre sie. Du hast es gesagt, du willst, berühre sie. Leg deine Hand in meine Seite. Du hast gesagt, du glaubst nur, wenn du deine Hand in meine Seite legst. glaube, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, nicht nur für Thomas. Und diese Menschen, diese Augenzeugen, die haben berichtet. Und wem berichten sie? Sie berichten dir und mir. Dir und mir berichten sie von dem, was sie gehört und gesehen haben. Die Apostel verkünden die Botschaft des Christus. Er selbst, das Wort vom Vater, und er selbst ist der Vater. Und so ist es eine Kette. Gott, Christus, Apostel, du und ich. Und wir sollen heute, die wir ihn geistlich erleben, weitertragen. In unserem Leben und wo die Möglichkeit ist, auch im Wort. Johannes, 1. Johannes 3, 1, was wir gesehen und gehört haben, wir verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Verbindlichkeit, Zusammensein. Wie verbindlich bin ich dem Herrn Jesus gegenüber? Er absolut. Ich wundere mich heute immer wieder und aufs Neue. Und da wundere ich mich mein ganzes Glaubenleben so. Herr Jesus, warum schämst du dich nicht über mich, sondern stehst permanent zu mir, auch wenn ich nicht zu dir stehe und ich mich wegen dir schäme? Geht doch schon los, wenn wir im Restaurant sitzen und fürs Essen danken, oder? Hoffentlich nicht. Gott schämt sich deiner nicht. Er ist absolut verbindlich, auch wenn wir meinen, wir müssten nach allen Seiten offen sein. Hat er sich festgelegt. Er hat sich auf dich festgelegt. Er hat sich auf mich festgelegt. Ich habe es hier schon mehr wie einmal gesagt. Ich habe ja den Martin, der Luther war auch deutlich, also darf ich auch deutlich sein. Und wenn alle mich ablehnen, einer hat sich auf mich festgelegt. Ist das eine frohe Botschaft? Du bist geliebt. Und du bist eingebunden in die Gemeinschaft Gottes mit dem Sohn, seinen Aposteln und all seinen Kindern weltweit. Dazu gehörst du. Und nicht aus eigener Vollkommenheit, sondern auf dem Fundament Gottes in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt. So kommt dann auch in unser Herz völlige Freude, die von oben kommt und die nichts, wirklich nichts mit unserem seelischen Empfinden um uns herum hat. Das darf man erleben in Krankenzimmern, das darf man aber auch erleben bei Menschen, die lange mit dem Herrn Jesus gegangen sind, die genauso dem körperlichen Verfall ausgesetzt sind wie alle anderen, und die voller Freude und voller Strahlen dem Herrn entgegensehen. Und ich war schon überrascht über mehr wie ein altes Mütterlein, die zu mir sagen, die ganze Leben lang, solange ich die kannte, in der Gemeinde 25 Jahre, kein eines Wort aufgemacht hat, die mich strahlend ansieht, anschaut am Totenbett, Martin, ich freue mich, ich gehe nach Hause. Da haut's einen um. Ich freue mich, ich gehe nach Hause. Gemeinschaft, Freude kommt genau daher. Und jetzt kommen wir zum Ernst des Wortes, weil mir das wichtig ist. Wenn du unverbindlich Gott gegenüber bleiben willst oder wirst, und das ist auf unserem Glaubensweg immer wieder mal die Gefahr, dann drehst du dich von Gott weg. Dann ist die Verbindlichkeit Gottes immer noch da, aber du kriegst sie gar nicht mehr mit. Wenn zwei Brüder sich den Rücken zudrehen und nicht mehr miteinander sprechen, dann kriegen sie voneinander nichts mehr mit. Und so ist es im Geistlichen noch viel, viel mehr. Also möchte ich heute Morgen einladen. Du bist geliebt, du bist berufen in die Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn und all seinen Aposteln. Du bist eingebunden und doch auch der Wunsch, dreh dich nicht weg. Weil die Seele dir sagt, es könnte woanders ja was Besseres sein. Nochmal, die Seele ist wie ein Barometer. Ich glaube, wir haben gerade aktuell wieder mal einen Hoch. Gestern war es ziemlich fallend, aber Regen kam trotzdem keiner. Barometer irren sich. Das nächste, was der Jakobus schreibt, Gott ist Licht und ihm ist gar keine Finsternis. Und wenn der Herr das schenkt, möchte ich darüber mit euch dann auch weiter nachdenken bei der nächsten Gelegenheit.